Heute geht es um eine Protestpartei, eine antieuropäische Partei, anschlussfähig an die politische Mitte. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wir sprechen allerdings über die Republikaner. Und?
Warum kommen die Menschen, Tausende, Abertausende, Hunderttausende zu meinen Veranstaltungen? Weil sie spüren, das ist der Mensch, der das laut sagt, was Millionen Deutsche leise denken.
Über ihre Galionsfigur Franz Schönhuber, der eben zu hören war. Schönhuber steht für den kurzzeitigen Aufstieg einer rechtsextremen Partei in der Bundesrepublik von 1983 bis Mitte der 1990er Jahre. Bekanntheit erlangte er aber auch, weil er zuvor im Bayerischen Rundfunk die Sendung Jetzt red i moderierte. Anlass für die heutige Folge ist ein neuer Artikel in der NDB Online. Ich habe mit dessen Redakteurin, Dr. Maria Schimke, und mit dessen Autor, Dr. Moritz Fischer von der RWTH Aachen, gesprochen. Frau Schimke, was ist die neue deutsche Biografie?
Die neue deutsche Biografie ist ein biografisches Lexikon. Es wird erarbeitet von einer wissenschaftlichen Redaktion, und zwar von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Und wir publizieren jetzt mit NDB Online, zeitgemäß digital, stehen aber inhaltlich in der Tradition unseres gedruckten Vorgängerlexikons, und das ist die neue deutsche Biografie. Und Tradition bedeutet in diesem Fall, dass nur wissenschaftliche, von ausgewiesenen Experten extra für dieses Lexikon geschriebene und von der Redaktion betreute Artikel publiziert werden. In NDB Online nutzen wir dann zusätzlich die digitalen Möglichkeiten, also Bilder zum Beispiel und Verlinkungen. Und die Artikel erscheinen dann im Portal Deutsche Biografie. Das ist ein gemeinsames Angebot der Historischen Kommission und der Bayerischen Staatsbibliothek. Und hier finden Sie dann auch die älteren Artikel der gedruckten NDB.
Warum erscheint jetzt hier ein Artikel über Franz Schönhuber?
In NDB Online erscheinen biografische Artikel über verstorbene Personen, ganz wichtig, die im deutschen Sprach- und Kulturraum eine größere Bekanntheit und Bedeutung haben. Franz Schönhuber hat eine solche Bedeutung als rechtsextremer Politiker, der zeitweise in der Bundesrepublik richtig Furore machte. Und wir bringen jetzt einen Artikel über ihn, weil wir durch die digitale Publikationsweise jetzt schneller reagieren können auf neue wissenschaftliche Forschungsarbeiten. Herr Dr. Moritz Fischer hat 2024 eine Studie zu der rechtsextremistischen Partei Die Republikaner veröffentlicht und die Erfolge dieser Partei in der Bundesrepublik in den 1980er und den frühen 1990er Jahren waren ganz wesentlich verknüpft mit ihrem Mitgründer und ihrem Parteivorsitzenden, nämlich diesem Franz Schönhuber. Und NDB Online greift dieses auch politisch aktuelle Thema jetzt auf. Und Herr Fischer hat im Anschluss an sein Buch jetzt auch den Artikel in NDB Online über Franz Schönhuber verfasst und kann im Anschluss an diesen Artikel die Bedeutung Schönhubers zeigen. Die hatte er für den Erfolg der Republikaner, die hatte er für die programmatische Ausrichtung der Partei und die hatte er auch für ihren Abstieg.
Herr Fischer, Franz Schönhuber hat eine ziemlich schillernde Biografie. Was sind denn seine wichtigsten Stationen vor der Gründung der Partei Die Republikaner?
Also, wenn wir von seiner Geburt beginnen, stammt Franz Schönhuber aus im Grunde kleinbürgerlichen Verhältnissen aus Oberbayern, ist 1923 im oberbayerischen Trostberg geboren worden. Er selber wird dann im Nationalsozialismus sozialisiert, wird selbst 1941 Mitglied der NSDAP, legt 1942 sein Abitur ab und tritt dann freiwillig der Waffen-SS bei, nachdem er zuerst eigentlich zu den Fliegern wollte, aber als fluguntauglich abgelehnt worden war. Schönhuber wird dann zur Leibstandarte SS Adolf Hitler nach Berlin einberufen, steigt dann 1943 zum Unterscharführer auf, ist im Grunde aber in keine größeren Kampfeinsätze verwickelt, sondern ist in erster Linie eingesetzt als Dolmetscher und Ausbilder. 1945, bei Kriegsende, ist er dann in Norddeutschland, wo er dann bis 1946 in britischer Kriegsgefangenschaft bleibt. Und er kehrt dann auch 1946 nach seiner Entlassung nach Bayern zurück, durchläuft dort sein Entnazifizierungsverfahren, wird als Mitläufer eingestuft. Und in den folgenden Jahren hat er so in gewisser Weise einen unsteten Lebenslauf. Er ist Schauspieler an verschiedenen Theatern. Nach seinen eigenen Aussagen klappt das mal besser, mal schlechter. Arbeitet dann aber zunehmend als Sportreporter für Rundfunk und Tageszeitungen und widmet sich dann im Grunde ab den 1950er Jahren vollständig dem Journalismus. Er wird freier Reporter und in der seit den 1960er Jahren auch Gesellschaftsreporter, führt viele Interviews, nimmt viele Dokumentationen auf für den Bayerischen Rundfunk und schreibt auch für Münchner Boulevardzeitungen. 1970 wird er dann kurzzeitig Chefredakteur der Münchner TZ, die erst vor kurzer Zeit auch gegründet worden war. Das Verhältnis mit dem Verleger zerbricht aber schnell, deswegen verlässt er die Zeitung wieder. Im Jahr darauf wird er Vorsitzender des Bayerischen Journalistenverbandes, was zeigt, wie stark er doch innerhalb der bayerischen Journalisten vernetzt war und auch geschätzt war. Er wird dann 1972 fest angestellt beim BR, nachdem er seit den 1950er Jahren dort als freier Journalist tätig war, und wird dann im Grunde mit dieser Position beim BR sowas wie eine Institution in Bayern. Er moderiert nämlich die Sendung Jetzt red ich, die ja bis heute im Bayerischen Rundfunk in anderer Form läuft, und in dieser Sendung inszeniert er sich dann im Grunde als der Anwalt der kleinen Leute und gewinnt damit unheimliche Popularität. Zugleich steigt er weiter beim Bayerischen Rundfunk auf. 1972 ist er Abteilungsleiter, 75 wird er auch stellvertretender Chefredakteur und Anfang der 1980er Jahre ist er dann sogar als Chefredakteur im Gespräch. Zugleich, das geht mit so einer Position natürlich auch einher, vernetzt er sich immer stärker mit der Politik. Bei Schönhuber geht es noch etwas stärker darüber hinaus. Er ist nämlich gut befreundet mit Franz Josef Strauß und pflegt insbesondere mit der CSU enge Kontakte. Und das ist im Grunde dann die Biografie Schönhubers, kurz zusammengefasst, bis in die frühen 1980er Jahre hinein, bevor er sich der Politik zuwendet.
Also da war er ja schon relativ nah dran an der Politik. Wie kam dann sein endgültiger Wechsel in die Politik und die Gründung der Republikaner zustande?
Das Ganze hing zunächst damit zusammen, dass Schönhuber Anfang der 1980er Jahre im Mittelpunkt einer anonymen Briefkampagne stand. Und zwar gingen 1980 anonyme Briefe an verschiedene Zeitungen und Mitglieder des Fernsehrats, in denen Schönhubers ehemalige Mitgliedschaft bei der Waffen-SS thematisiert wurde und skandalisiert wurde. Im Grunde hat das erstmal tatsächlich niemanden groß interessiert, denn Schönhuber war ein Jugendlicher, als er bei der Waffen-SS war, beziehungsweise als er der Waffen-SS beigetreten ist. Und zugleich hat Schönhuber bis dahin nie groß damit kokettiert. Andererseits hat das aber auch, das muss man dazu sagen, nicht aktiv verschwiegen. Schönhuber geht daraufhin aber auf Angriff über und veröffentlicht ein Rechtfertigungsbuch mit dem Titel Ich war dabei. Das erscheint 1981, wurde mehrmals aufgelegt, einer der Bestseller der Jahre 1981-82. Und in diesem Buch verharmlost Schönhuber systematisch die Verbrechen der Waffen-SS und der Nationalsozialisten. Und was hinzukommt, ergreift die deutsche Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus frontal an. Und das Ganze löst dann einen riesigen Skandal aus, woraufhin ihn der BR 1982 kündigt und Schönhuber dann im Grunde nach neuen Freunden, nach neuen Mitstreitern auch suchen muss. Und während sich alte Freunde von ihm distanzieren, zum Beispiel Franz Josef Strauß, der sich entgegen den Erwartungen Schönhubers nicht öffentlich hinter ihn stellt, finden neue, vor allem Männer, zu ihm, die aufmerksam auf ihn werden. Dazu gehört beispielsweise der ehemalige NPD-Mitbegründer Adolf von Tadden, der Publizist Armin Mohler oder auch der nach rechts abgebogene Historiker Helmut Diewald, die in Schönhuber im Grunde eine mögliche neue Ikone für die deutsche Rechte sehen. Und Schönhuber nimmt diese Kontakte zum größten Teil bereitwillig an und lässt sich, wenn man so will, in so ein neurechtes Netzwerk integrieren. Mit Armin Mohler und Helmut Diewald gründet er zum Beispiel 1983 den kurzlebigen Deutschlandrat, sowas wie eine neurechte Pressure Group, wenn man so will, die durch Erklärungen Einfluss auf die Politik der Bundesrepublik nehmen wollte. Das ist aber nur der direkte Auslöser. Tatsächlich hat es sich Schönhuber in den 1970er Jahren politisch zunehmend radikalisiert, beziehungsweise hat er seine politische Weste gewechselt. Anfang der 1970er Jahre war er noch SPD-nah. Das ist nicht so ganz eindeutig, aber er hat doch Sympathien für die SPD gezeigt. Auch seine Frau war damals Mitglied der SPD, auch für Münchner Stadtrat aktiv. Und Schönhuber entwickelt sich daraufhin aber zum dezidierten Konservativen und Antiliberalen. Und das sind dann eben auch die ideologischen Brücken zur Ideologie der neuen Rechten Anfang der 1980er Jahre. Es finden sich schon aber um 1970 Artikel von Schönhuber, in denen sich latenter Anti-Amerikanismus und latenter Antisemitismus findet und der sich eben dann in den 1980er Jahren zunehmend radikalisiert. Und in gewisser Weise ist es dann Glück oder Zufall, dass er 1983 auf den aus der CSU ausgetretenen Politiker Franz Handlus trifft und mit ihm zusammen in erster Linie die Republikaner als neue Partei gründet. Schönhuber hat dann für sich entschlossen, lieber Parteipolitik betreiben zu wollen, als sowas wie eine neurechte Arkanpolitik im Verborgenen durch Erklärungen. Er wollte im Grunde wie bei Ich war dabei, die Wirtshäuser füllen, Reden halten und als Parteipolitiker die Bundesrepublik verändern. Und 1983 sah es bei den Republikanern noch so aus, dass Franz Handlus der erste Vorsitzende war und die Republikaner als dezidiert konservative Partei etablieren wollte. Schönhuber hingegen, der damals stellvertretender Vorsitzender war, wollte damals schon eine dezidiert rechte Partei aufbauen und das gelingt ihm dann mit Unterstützung unter anderem des ehemaligen NPD-Mitglieds und Journalisten Harald Neubauer, der mit Schönhuber zusammen dafür sorgt, dass sich die Stimmung in der Partei dreht und 1985 kommt es dann dazu, dass Schönhuber den Parteivorsitz übernimmt und dann die Partei auch sehr rasch nach rechts wendet.
Wie entwickelten sich die Republikaner programmatisch unter ihm? Also wie prägte er die Partei?
Die ideologische Prägung durch Schönhuber beginnt im Grunde direkt mit seinem Amtseintritt. Die Republikaner verabschieden ein neues Programm bzw. ein Manifest, das Siegburger Manifest, das zurückgreift auf Ideen des Deutschlandrats, in dem Schönhuber ja 1983 auch aktiv war. Und teilweise gleichen sich die Formulierungen einer Erklärung des Deutschlandrats mit denen des Siegburger Manifests. Und dieses Manifest ist eben von einem radikalen Nationalismus, Antiliberalismus, einem zunehmend völkischen Politikverständnis verbunden und eben auch mit einer, was Schönhubers Lebensthema ist, immer stärkeren Bezugnahme auf geschichtsrevisionistische Themen. 1987 wird das Ganze nochmal ausführlicher in ein Programm gegossen. Danach wird das Programm zunehmend deradikalisiert, vor allem als die Republikaner dann in den Blick des Verfassungsschutzes geraten. Deswegen ist es wichtig, sich eben nicht nur auf das Parteiprogramm zu konzentrieren, sondern die gesamte Partei und ihr Handeln in den Blick zu nehmen. Und da merkt man eben ganz stark, dass sich die Republikaner im Grunde, wie ich schon angedeutet habe, auf einem radikalen Antinationalismus und Antiliberalismus berufen, die ab 1985 auch immer stärker radikalisiert werden, zunehmend in Richtung eines völkischen Nationalismus auch deuten und zunehmend auch antidemokratisch interpretiert werden. Und im Grunde findet man bei den Republikanern dann eine Mischung aus Antisemitismus, Rassismus, Antiparlamentarismus, Antiamerikanismus, Agitation gegen die europäischen Gemeinschaften, vieles weitere. Das ist dann im Grunde auch der Kern dessen, was die Republikaner so um 1990 auszeichnet. Und Schönhuber selbst tritt bei den Republikanern eben mit so einer Mischung aus Populist und Charismatiker auf. Das heißt, er inszeniert sich einerseits im Grunde als Stimme des Volkes, als Anwalt des kleinen Mannes, wie er es schon bei der Jetzt red I gemacht hat. Andererseits, und das prägt die Republikaner ab den späten 1980er Jahren zunehmend, inszeniert er sich immer stärker als Charismatiker, der im Grunde das Volk anführt, der sich vom Schicksal ausersehen sieht, wie er es mal gesagt hat, um das deutsche Volk zu retten. Und das zeigt eben auch, wie stark sich die Republikaner radikalisieren.
Feierlich hier in dieser Halle die Umerziehung der Deutschen für beendet, den Fahrkartenschalter nach Canossa endgültig geschlossen.
Was Schönhuber anspricht, nämlich die vermeintliche Umerziehung der Deutschen, war eines der zentralen Themen der radikalen Rechten nach 1945. Dieser Topos der Umerziehung sagt im Grunde aus, dass die Deutschen nach dem verlorenen Krieg von den Alliierten einer Gehirn- oder Charakterwäsche unterzogen worden seien und nun nicht mehr dazu in der Lage seien, ihre eigenen nationalen Interessen zu vertreten. Und Schönhuber radikalisiert es, dieses Gedankengut in gewisser Weise hier noch, indem er vom Gang nach Canossa spricht, von einer angeblich ewigen Schuld, die damit quasi einhergehe, was durchaus auch antisemitisch konnotiert war. Denn Schönhuber sieht im Grunde auch das Judentum und den Zentralrat der Juden in Deutschland als diesen Hüter einer vermeintlich ewig geltenden Kollektivschuld der Deutschen. 1989 bezeichnete er etwa den Zentralrat der Juden als fünfte Besatzungsmacht auf deutschem Boden. Und das schließt den Kreis zu dieser vermeintlichen Umerziehung. Als fünfte Besatzungsmacht seien sie jetzt eben, nachdem die Alliierten von 1945 bis 1949 ihre Arbeit getan hätten, nun diejenigen, die 1989-90 diese Arbeit immer noch fortsetzen würden.
Wenn wir von den Soziallasten für die Asylanten befreit würden, dann könnten wir in der Tat dort das Geld verwenden, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und das würde in die Hunderttausende gehen, statt hier die Asylanten mitzuschleppen, ihnen Kinobesuch zu geben und Fahrten, Freifahrten zu geben.
Dieser Ausschnitt zeigt, wie wichtig die Ausländer- und Asylpolitik seit Mitte der 1980er Jahre für die Republikaner geworden ist. Dieses Thema bespielen die Republikaner bewusst. Sie entscheiden sich ganz dezidiert dafür, dieses Thema aufgrund ihres Polarisierungsgehalts zu bespielen und auch der Möglichkeit, damit zunehmend zu emotionalisieren. Was dieser O-Ton auch zeigt, ist, dass die Republikaner ihr Programm im Hinblick auf Ausländer- und Asylpolitik immer stärker radikalisieren. Anfang der 1980er Jahre haben sie sich im Grunde wenig von Forderungen der Unionsparteien oder auch von Forderungen innerhalb der SPD unterschieden, dass die Gastarbeiter, die sogenannten, immer stärker als wirtschaftliches Problem für die Bundesrepublik identifiziert hatten und damit auch eine immer restriktivere Politik umgesetzt haben. Das findet sich bei den Republikanern 1983, 85 auch. Die Forderung ist da im Grunde, dass die Gastarbeiter, sofern sie keiner wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, in ihre Heimatländer zurückkehren müssten. Das hängt natürlich auch zusammen mit einer sich abschwachenden Wirtschaftsleistung, mit Problemen des Sozialstaates etc. pp. Ab 1985 vor allem erkennen oder deuten die Republikaner alles, was mit Migration zu tun hat, im Grunde als große Gefahr für die deutsche Nation, dass sie erkennen Migration in einem ethnopluralistischen Sinn nicht mehr nur als kulturelles Problem, sondern, wenn man so will, zunehmend auch als rassisches Problem, auch wenn sie das meistens nicht so dezidiert sagen. Im Grunde ist die Meinung der Republikaner, dass Ausländer auf deutschem Boden nichts verloren hätten, dass eine Koexistenz zwischen Deutschen und Ausländern nicht möglich sei. Und das prägt dann auch die Debatte in den 1990er Jahren, als die Republikaner die stärksten Befürworter einer extrem restriktiven Asylpolitik sind und damit auch den Treiber der sogenannten Asyldebatte in den 1990er Jahren.
Welche Wahlerfolge hatten denn die Republikaner und was sind die Gründe dafür?
Ihren ersten Wahlerfolg hatten die Republikaner, wenn man ihn denn als Wahlerfolg bezeichnen will, in Bayern 1986, als sie erstmals mit 3% der Stimmen einen kleinen Achtungserfolg erzielen konnten. Damals waren es in erster Linie ehemalige CSU-Wähler, viele Landwirte, die sich vor allem durch die Landwirtschaftspolitik der CSU und insbesondere der EG von der Union abgewendet hatten. Dieser kleine Wahlerfolg hat im Grunde erstmal auch für die CSU demonstriert, dass die Republikaner möglicherweise schon Potenzial haben, in die Wählerschicht ihrer eigenen Partei einzugreifen und, wenn das Thema passt, eben auch größere Wahlerfolge zu feiern. Und das Ganze passiert dann vor allem 1989, zuerst in Berlin im Januar. In West-Berlin finden die Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt und da können die Republikaner ganz überraschend mit 7,5% der Stimmen ins Abgeordnetenhaus einziehen. Das Ganze hat ganz verschiedene Gründe. Das hängt zum einen mit einer extrem rassistischen Wahlkampagne der Republikaner zusammen, andererseits mit vielen sozialen, wirtschaftlichen Problemen, mit denen West-Berlin damals zu kämpfen hatte. Und die Wähler der Republikaner stammten eben vor allem auch aus solchen Bezirken der Stadt, die besonders stark unter wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu leiden hatten. Daraufhin waren die Republikaner im Grunde dauerhaft Thema in den Medien und im Juni schaffen sie es dann mit 7,1% bei den Wahlen zum Europaparlament wieder einen Wahlerfolg zu erzielen. Die Republikaner avancieren dann zunehmend zu der deutschen Protestpartei von rechts, wenn man so will, die, und das alarmiert zunehmend die Politiker, Journalisten, Sozialwissenschaftler in der Bundesrepublik, zunehmend breite soziale, gesellschaftliche Schichten erreichen. Das heißt, im Gegensatz zu Berlin, wo man das Ganze noch als regionales Phänomen abtun konnte, erreichen die Republikaner in ganz Westdeutschland hohe, zum Teil zweistellige Ergebnisse, in Augsburg beispielsweise über 20%. Und das ist dann auch im Grunde das Zeichen, dass die Republikaner mehr sind als nur eine Partei, die Protest auf sich vereint, sondern damit geht einher, dass durchaus auch einige etwas mit dem Politikangebot dieser Partei anfangen können. Was die Republikaner damals auszeichnet, war unter anderem, dass sie die erste dezidierte Anti-IG-Partei von rechts waren. Bis dahin hat sich im Grunde keine Partei von rechts diesem Thema angenommen. Nach 1989 zerfällt diese Fraktion, der die Republikaner beitreten, aber innerhalb kürzester Zeit und sie schaffen auch keinen Wiedereinzug ins Europaparlament. Ein Wiedereinzug gelingt ihnen tatsächlich nur in Baden-Württemberg, wo sie 1992 bei der Landtagswahl in den Landtag einziehen können. Was die Republikaner hier in den Landtag befördert, ist in erster Linie diese große Asyldebatte des Jahres, die dann auch zum sogenannten Asylkompromiss führt. Die Republikaner treten da als die dezidierte Anti-Asyl-Partei auf und schaffen es damit, breite gesellschaftliche Schichten für sich zu mobilisieren. Zum Beispiel dieser Slogan, das Boot ist voll, den man heutzutage immer noch manchmal hört, das ist ein Slogan der Republikaner, die damit landesweit in Baden-Württemberg plakatieren. Und die Republikaner schaffen es dann 1996 auch, wieder in den Landtag einzuziehen. Was man leicht vergisst, was aber auch wichtig zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass die Republikaner in zahlreichen Kommunen auch politisch aktiv waren. Die Republikaner waren in zahlreichen Bundesländern bei Kommunalwahlen erfolgreich und hier prägen sie dann auch im Grunde das Bild der Republikaner vor Ort. Das ist so ein Thema, das man nochmal viel stärker in den Blick nehmen müsste.
Dann ging es aber bergab. Wie kam es denn zum Rückgang der Wahlerfolge und schließlich auch zum Rücktritt Schönhubers?
Das ist ein Prozess, der mit ganz vielen Themen zusammenhängt. Ich will mal so drei herausgreifen. Das sind zum einen parteiinterne Probleme. Vielen in der Partei stößt dieser Personenkult, dieser Egozentrik Schönhubers immer stärker auf. Im Grunde duldet Schönhuber keinen Konkurrenten neben sich und das führt zu immer größeren innerparteilichen Problemen. Innerparteilich ist auch ein Problem die zunehmende Radikalisierung in der Partei. Im Grunde gibt es immer wieder zwei Fraktionen innerhalb der Republikaner. Die einen wollen zwar auch eine Radikalisierung, die aber, ich sag mal, weniger stark ausfällt, die moderater ist, insbesondere auch in der politischen Sprache. Die andere Fraktion drängt ganz klar in Richtung völkischer Nationalismus und das führt immer wieder zu großen parteiinternen Streitigkeiten mit personellen Häutungen und Friktionen, die die Parteien immer wieder auch erschüttert. Zum anderen sind es politische Gründe. Mit der Wiedervereinigung 1989-90 wird den Republikanern ihr großes Thema im Grunde weggenommen, denn die Republikaner treten an als Wiedervereinigungspartei, die anders als die anderen Parteien verstanden hätte, wie denn diese Wiedervereinigung vonstatten gehen müsste in den 1980er Jahren, also zu einem Zeitpunkt, als sehr viele nicht mehr daran glauben, dass diese Wiedervereinigung überhaupt irgendwann mal passieren würde. Und Helmut Kohl nimmt den Republikanern 1989-90 dieses Thema weg. Und damit haben die Republikaner im Grunde auch ihren politischen Zenit überschritten. Die Republikaner bleiben eine Partei der alten Bundesrepublik, personell, ideologisch, aber auch strategisch. Und nach 1990 feiern sie, das ist ein Grund dafür, deswegen auch nur noch in Baden-Württemberg diese Wahlerfolge. Zunächst aufgrund dieses Asylthemas, dann weil sie sich als Regionalpartei in Baden-Württemberg festigen konnten. Ein dritter Punkt ist, der Machtkampf innerhalb des rechten Lagers insbesondere der Machtkampf mit der DVU. Und dazu gibt es diesen O-Ton aus der Panorama-Sendung.
Eine Zusammenarbeit irgendwann mal Republikaner-DVU, schließen Sie die aus?
Die schließe ich generell aus und ich darf hinzufügen, dass es schon seit Jahren einen genauen Abgrenzungsbeschluss diesbezüglich gibt.
Was man hier hört, ist das, was die Republikaner im Grunde ab den 1990er Jahren oder im Grunde schon seit Mitte der 1980er Jahren immer betonen, es gäbe keine Zusammenarbeit mit der DVU und Gerhard Frey, die eine rechtsextreme Partei sei, im Verfassungsschutz beobachtet. Und von solchen Parteien würde man sich fernhalten. Schönhuber spricht es hier nochmal im Jahr 1992 ganz dezidiert aus. Es gibt auch einen Abgrenzungsbeschluss der Republikaner, der jegliche Zusammenarbeit mit der DVU verbietet. Das ist auch ein Versuch der Republikaner, der Beobachtung durch den Verfassungsschutz aus dem Weg zu gehen. 2 Jahre später ist dieser Beschluss aber Makulatur. Schönhuber verstößt gegen das, was er hier in diesem Interview auch wieder gibt, nämlich trifft er sich mit Gerhard Frey und vereinbart eine Zusammenarbeit der Republikaner mit der DVU. Das Ganze folgt im Grunde der Erkenntnis Schönhubers, wie er selbst sagt, dass die Parteien im Grunde ideologisch, programmatisch nur noch wenig voneinander unterscheiden würde. Und es folgt auch der Beobachtung, dass sich Republikaner und DVU zunehmend gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Und man erhofft sich dann eben aus einer Zusammenarbeit gemeinsam gestärkt daraus hervorgehen zu können und die deutsche Rechte sammeln zu können. Das Ganze führt aber dazu, dass Schönhuber innerhalb seiner Partei enorm in die Defensive gerät. Diese gemeinsame Erklärung von Schönhuber und Frey löst einen großen Skandal aus und führt dann letztlich dazu, dass Schönhuber im Dezember 1994 nicht mehr als Vorsitzender der Republikaner antritt. Die Partei wird fortan von Rolf Schlierer geführt, der starke Mann in Baden-Württemberg ist. Schönhuber verlässt dann 1995 auch die Republikaner und damit ist im Grunde auch diese Partei endgültig am Ende.
Mhm. Was wurde denn danach aus Schönhuber und die Republikaner waren damit dann Geschichte?
Schönhuber radikalisiert sich weiter, kandidiert unter anderem für die NPD, schreibt mit Horst Mahler zusammen ein Buch und er wird sowas wie der Grand Seigneur der deutschen Rechten, schreibt noch in viele Aufsätze, Artikel in rechten Zeitschriften, hält sich aber, wenn es um größere Parteipolitik geht, zurück, kandidiert, wie gesagt, für die NPD, aber wird kein Parteipolitiker im eigentlichen Sinne mehr. Also er tritt der NPD etwa nicht bei. Die Republikaner selbst steigen, wenn man so will, erstmals zur Regionalpartei ab, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern, wo sie sich einerseits Baden-Württemberg noch im Landtag halten können, andererseits aber auch in den Kommunen noch längere Zeit halten können. Im Grunde ist diese Partei aber seit dem Wettgang Schönhubers zunehmend politisch am Ende. Das hängt auch damit zusammen, dass die NPD ab Ende der 1990er Jahre zur bestimmenden politischen Kraft des parteigebundenen Rechtsextremismus wird, bevor dann eben ab den 2010er Jahren die AfD diese Rolle übernimmt und die Republikaner spielen Stand heute überhaupt keine Rolle mehr. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sich die Partei im Grunde aufgelöst und es gibt jetzt Versuche einer Neugründung, wenn man dem glauben darf, was auf einer Website steht. Im Grunde ist diese Partei aber spätestens seit dem Weggang Schönhubers nur noch eine Regionalpartei und ab den 2000er Jahren dann im Grunde überhaupt nicht mehr relevant.
Also man hat natürlich schon so ein bisschen rausgehört bei allem, was wir heute so mitbekommen. Sie haben von dieser Anschlussfähigkeit an Themen für die eigentlich politische Mitte gesprochen. Das kriegen wir heute auch mit durch diesen Zulauf zur AfD. Können Sie insgesamt sagen, kann man Schönhubers Wirken und auch das der Republikaner mit früheren und natürlich auch heutigen Parteien vergleichen?
Ja, also ganz klar kann man das vergleichen. Man kommt eben, wenn man so will, aber zu differenzierteren Ergebnissen, als man es vielleicht auf den ersten Blick meinen würde. Was die Republikaner auszeichnet, ist im Grunde, dass sie als rechtsextreme Partei neuen Typs auftreten, sowohl programmatisch, inhaltlich, als auch von ihrem Politikstil her. Dieses anfangs populistische Politikverständnis ist durchaus neu für rechtsextreme Parteien in der Bundesrepublik. Und das verschafft den Republikanern auch enormen Zulauf. Andererseits sind die Republikaner aber auch, wenn man so will, Wegbereiter der AfD. Zum einen programmatisch, ideologisch, zum anderen aber auch personell. Also es finden sich doch zahlreiche personelle Verbindungen, die bis in die AfD hineinreichen. Wenngleich man betonen muss, dass die Republikaner keine Vorgängerpartei der AfD sind. Also die AfD speist sich schon aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Quellen. Was dann im Grunde zu der Frage führt, was sind Ähnlichkeiten, was sind Unterschiede? Und wenn man sich Ähnlichkeiten ansieht, dann fällt zuerst ins Auge die zunehmende Radikalisierung. Das sind Prozesse, die sowohl die Republikaner als auch die AfD durchlaufen mit den Ergebnissen, die man heute sieht. Beide Parteien haben auch ähnliche Feindbilder, Migration, die Medien, die sogenannten etablierten Parteien, die EG bzw. die EU, die NATO, die Vergangenheitspolitik bzw. Erinnerungspolitik und auch damit einhergehend eine zunehmende Delegitimierung der demokratisch-rechtsstaatlichen Institutionen. Was sich auch ähnelt, das darf man nicht vergessen, ist eine breite gesellschaftliche Ächtung der Parteien, die aber bei den Republikanern noch deutlich stärker sichtbar war. Das zeigen natürlich einerseits die Wahlergebnisse, andererseits, wenn man den Umfragen glaubt, waren die Republikaner tatsächlich eine Partei, die für über 90% der Deutschen im Grunde für das hässliche Deutschland standen, das man jetzt nach der Wiedervereinigung gerade nicht repräsentieren wollte. Man wollte auch mit Blick auf das Ausland das Bild eines anderen Deutschlands zeigen. Es gibt aber auch eben ganz klare Unterschiede. Zum Beispiel spielt das Thema Islam bei den Republikanern in den 80er, 90er Jahren im Grunde nur eine sehr untergeordnete Rolle. Und wenn es thematisiert wird, dann nicht so, wie man es vermuten würde, denn viele bei den Republikanern haben den radikalen Islam durchaus als Verbündeten gesehen, zum Beispiel im Kampf gegen die Amerikaner. Da gibt es Aufsätze, Artikel, in denen im Grunde islamistischer Terror, islamistische Kämpfe gegen die USA gutiert werden im Großen und Ganzen. Dann treten die Republikaner vor allem in ihrer Sprache nochmal deutlich radikaler auf. Vor allem auch, was das Thema Vergangenheitsbewältigung betrifft. Die Wortwahl Schönhubers ist doch deutlich radikaler. Und auch, das muss man ganz klar sagen, auch zum Teil offen antisemitisch. Dieser offene Antisemitismus äußert sich in dieser Radikalität bei der AfD nicht, auch wenn der immer wieder zum Durchschnitt kommt. Bei Schönhuber, ich hatte es genannt, zeigt sich das etwa mit seiner Aversion gegen den Zentralrat der Juden in Deutschland und dessen Repräsentanten. Da kommt dann doch ein sehr deutlicher offener Antisemitismus zum Ausdruck. Weiter ist auch Schönhuber jemand, der als charismatische Führerfigur im Mittelpunkt der Partei steht und im Grunde auch niemanden neben sich duldet. Die AfD ist hier einen ganz anderen Weg gegangen mit einer recht breiten personellen Aufstellung, die auch die recht breite ideologische Aufstellung dieser Partei repräsentiert. Die Republikaner sind im Grunde den anderen Weg gegangen. Schönhuber sollte in sich die verschiedenen Strömungen der Partei integrieren. Das funktioniert längere Zeit, kommt aber insbesondere in den 90er Jahren zunehmend an eine Grenze, die dann zu den erwähnten innerparteilichen Streitigkeiten und Häutungen führt. Und zuletzt, was natürlich jetzt auch wieder großes Thema ist, die Republikaner werden vom Verfassungsschutz beobachtet und die Beobachtung durch den Verfassungsschutz hat enorme Auswirkungen auch auf die Einschätzung der bundesrepublikanischen Bürger. Der Verfassungsschutz hat damals tatsächlich eine große Wirkmächtigkeit, die dazu führt, dass sich immer mehr Menschen von den Republikanern abwenden. Heute sehen wir eben, dass der Verfassungsschutz diese Wirkkraft größtenteils verloren hat und die AfD vielleicht eher sogar davon profitiert, als davon Schaden davonzutragen, als rechtsextrem durch den Verfassungsschutz eingestuft zu werden. Und das zeigt eben doch ganz deutlich, wie stark sich dann doch innerhalb dieser 30 bis 40 Jahre das sowohl das rechtsextreme Parteienspektrum als dann auch die bundesrepublikanische Gesellschaft gewandelt hat, die einfache Vergleiche dann eben nicht zulässt. Beziehungsweise, wenn man so will, einfache Gleichsetzungen nicht zulässt.
Frau Simke, der Rechtsextremismus in seiner Kontinuität seit 1945 wird heute in der öffentlichen Debatte immer relevanter. Wird die NDB Online entsprechend noch weitere einschlägige historische Persönlichkeiten berücksichtigen?
Ja, natürlich. Wir nehmen ja, wie gesagt, nur Verstorbene auf. Deshalb können wir zum Beispiel momentan auf die AfD nicht eingehen, was ich gerne täte, aber unsere Richtlinien sprechen dagegen. Aber den Rechtsextremismus und die Kontinuitäten des Nationalsozialismus haben wir selbstverständlich im Blick. Wir publizieren natürlich dazu. Zum Beispiel haben wir in der gedruckten NDB einen Artikel über Adolf von Tadden. Adolf von Tadden war bis 1971 Vorsitzender der NPD. Zum Beispiel auch schon einen über den DVU-Politiker Gerhard Frey. Und ich plane einen Artikel über den FPÖ-Politiker Jörg Haider. Und was wir auch beachten, sind die Netzwerke, die speziell auch bei rechtsextremen Politikern eine große Rolle spielen, aber auch allgemein in der NDB, nicht nur in der Politik, auch Wirtschaft und Unternehmer beispielsweise oder Wissenschaft. Und in unserem Portal Deutsche Biografie finden Sie solche Netzwerke auch visualisiert.
Wie sieht es denn allgemein mit Politikerinnen und Politikern aus, also auch unabhängig von Ihrer politischen Ausrichtung? Planen Sie da noch weitere Biografien?
Selbstverständlich. Wir aktualisieren den Bereich Politik und Zeitgeschichte, wie alle anderen Fachgebiete in der NDB auch, ständig. Wir haben eine eigene Materialsammlung zu diesen Themen. Und daraus werden dann die Artikel, wie schon gesagt, nach Bedeutung ausgewählt und vergeben. Und in letzter Zeit sind viele wichtige Artikel zu Politikern erschienen, zum Beispiel über Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und viele andere. Und eine ganze Reihe von wichtigen Artikeln sind momentan in Arbeit, werden in den nächsten Monaten erscheinen, aus ganz verschiedenen Richtungen, zum Beispiel Bruno Kreisky oder Alfred Dregger, Kurt Biedenkopf, Wolfgang Clement, Gustav Heinemann, aber auch zum Beispiel Artikel über die RAF, in diesem Fall Baader, Meinhof und Enslin. Auch aus der DDR, zum Beispiel Erich und Margot Honecker, Günther Mittag, Oppositionelle wie Robert Habermann und so weiter.
Frau Schimpke, vielen Dank.
Herr Fischer, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Ich danke Ihnen.
Thank you.